Einen guten Morgen. Schönen Sabbat. Schön, dass ich wieder hier in Lüneburg sein darf. Und wie schon gesagt worden ist, ich habe eine Predigt mitgenommen. Und diese Predigt handelt sich über die Epheserbrief. Ja, ich weiß, wir hatten ja gerade eben das ganze Quartal Epheser. Und daraus ist dann irgendwie diese Predigt entstanden. Und ich habe gedacht, die nehme ich heute auch für euch mit. Um uns aber den Epheserbrief, um uns richtig einzuführen in dieser Brief, sollten wir zuerst eine andere Geschichte lesen, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 19. Weil ich glaube, das hilft uns, um dieser Epheserbrief, und ich rede heute über den ganzen Epheserbrief, um das so kennenzulernen und zu verstehen, in welchem Kontext das steht, dieser Brief. So, in dem Kapitel, in Apostelgeschichte, Kapitel 19, lesen wir davon, ich werde die ganze Geschichte heute nicht lesen, könnt ihr gerne am Nachmittag zu Hause nochmal nachlesen, aber in dem Kapitel lesen wir davon, wie Paulus in Epheser war und was er dort getan hat. Die Geschichte in Kapitel 19 fängt damit an, dass Apollos in Korinth war, in Korinthe, also nicht in Epheser, sondern in Korinthe. Er war weg von Epheser und das deutet ja darauf hin, dass er normalerweise schon in Epheser war. Apollos war ein Prediger, der nach die zweite Missionsreise von Paulus, als er in Epheser war, dort die Missionsarbeit fortgesetzt hat. Und wir haben ja heute Morgen gehört, Mission ist auch unser nächstes Thema. Und ich glaube, genau das ist, was wir hier in Apostelgeschichte 19 lesen, wie da die Mission stattfindet. Jetzt ist Paulus auf seiner dritten Missionsreise und kommt er wieder in Epheser. Und wie gerade gesagt, Apollos ist gerade in Korinthe. Paulus trifft eine Gruppe von 12 Jünger, die von Johannes getauft worden sind. Und er fragt sie nach dem Heiligen Geist. Und sie antworteten, dass sie noch nie von dem Heiligen Geist gehört haben. Und dann erklärt er sie, dass Johannes auf Jesus hingewiesen hat und wie der Heilige Geist in sie wirken kann. Und danach, ich mache jetzt mal eine Kurzgeschichte, danach werden sie von ihnen getauft im Namen Jesu. Und in den nächsten 3 Monaten gingen sie dann regelmäßig zu der Synagoge, wo Paulus den Besucher mutig vom Reich Gottes erzählte und sie mit seinen Reden da versuchte er sie zu überzeugen. Doch als einige seine Botschaft weiterhin starrköpfig ablehnten und das neue Christentum mit allen verspotteten, verließ er sie und er nahm diese 12 Jüngern mit. Starrköpfig, stur. In der Synagoge, also in dem Ort, wo normalerweise Gottesdienst stattfand. Hier scheint mir die Botschaft zu sein, diese Gemeinde wollte keine Änderung. Von nun an, lesen wir dann aber, sprach er täglich in der Schule des Tyrannus. Er brauchte nicht die Genehmigung vom Gemeinderat, von der Synagoge, sondern er ging einfach und er hat in der Schule von Tyrannus geredet. Er ging einfach zu diesem Ort. Lass mir da mal einen Moment pausieren in der Geschichte, weil ich möchte euch ein bisschen erklären über, was ist das denn genau, diese Schule von Tyrannus. Es ist eine eher unbekannte Geschichte. Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten paar Monaten vielleicht diese Geschichte nochmal gelesen hat. Es ist aber eine sehr spannende Geschichte. die Halle des Tyrannus oder Tyrannus, wie auch immer man das betonen möchte, war die letzte große Strategie, die der Apostel Paulus, der größte Missionar der Welt, sagen wir mal, anwandte, um letztendlich 2 Millionen Menschen in 2 Jahren das Evangelium von Jesus zu verkünden. Sein Publikum war heidnische Ungläubige, die noch nie von Jesus gehört hatten. Seine Vortragsmethode war so wirkungsvoll, dass Beobachter sogar meinten, er würde die Welt auf den Kopf stellen. Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Präsentation des Evangeliums vor Menschen in anderen Kulturen setzte Paulus alles hier in der Schule von Tyrannus in eine brandneue Strategie zusammen. In der Stadt Ephesus mit erstaunlichen Ergebnissen. Scheinbar riskierte Paulus seine eigene geprüfte Methode hier an dieser Stelle und fing mit etwas ganz Neues an. Auf eine ganz neue Art und Weise hat er hier Mission betrieben. Die Geschichte in Kapitel 19 berichtet uns dann davon, dass alle Bewohner Asiens die Botschaft des Herrn kennenlernten, Juden wie Griechen. Und ich glaube, da darf man gerne mal erstaunt sein. Da darf man gerne mal wow sagen. Ich weiß nicht, wie es ihr damit geht, aber wenn ich dann wirklich lese, höre, das waren über 2 Millionen Menschen, die diese Nachrichten, diese Botschaft gehört haben, dann bin ich erstaunt. Heute sind das ja noch immer noch viele Menschen. Aber für die damalige Zeit war das eine Unmenge an Menschen. Ich bin sehr erstaunt, welche Wirkung Gott durch Paulus genau hier gemacht hat. In einer eher vergessenen Geschichte. Die Halle des Tyrannus war keine Bibelschule. Man fragt sich also, wie konnte sie also ein effektives Trainingszentrum für aggressive Evangelisation sein, wenn sie nicht auf Bibelstudium aufgebaut war? Ich glaube, weil sie auf der Art und Weise aufgebaut wurde, wie Jesus das Leben verändert. Es war eine beziehungsorientierte Methode. Die frühe christliche Bewegung, wie wir wahrscheinlich auch wissen, wurde ja früher der Weg genannt. Und wir lesen genau diesen Begriff in Apostelgeschichte 19, der Weg. Bevor der Begriff Christ oder Christen verwendet wurde, in Apostelgeschichte 11, Vers 26 zum ersten Mal, waren die frühen Jesus-Anhänger als Menschen des Weges bekannt. Und auf dem Weg ging es mehr um Zeugnis und Erklärung als um Wissenschaft. Es war persönlich, es war kraftvoll, es war aufregend. Der Apostel hatte nie eine Bibel, so wie wir die haben. Und vielleicht ist das doof, um das so zu sagen, aber wenn wir so diese Geschichte lesen, muss das noch einmal gesagt werden. Die Bibel war ja noch gar nicht ganz und gar geschrieben, so wie wir die kennen. Paulus hatte Zugang zu den Schriften des Alten Testaments, die in den jüdischen Synagogen aufbewahrt und gelesen wurden. Wir wissen aber nicht, ob er sich in der Halle des Tyrannus jemals auf diese Schriften bezogen hat. Wir wissen es nicht, das wird uns nicht gesagt. Wahrscheinlich benutzte er sie nicht in der Weise, in der wir heute die Bibel in Missionsversammlungen verwenden, indem wir dann wieder einen Bibeltext lesen und einen Bibeltext vorgeben und sagen, so ist es. Es ist vielleicht ein wenig übertrieben, ich habe es ja gerade gesagt, um dann zu erklären, Paulus lernte nicht, definitiv nicht aus dem Neuen Testament, weil es gab noch kein Neuen Testament. Diese Geschichte erinnert daran, dass es im Christentum um die Geburt, das Leben, die Lehre, den Opfertod und der Auferstehung Jesus Christi geht, handelt. Die Evangelien sind nicht die Quelle, sondern die schriftliche Aufzeichnung, die verhindert, dass die Botschaft Jesu im Laufe der Zeit verfälscht wird. Die Quelle ist aber Gott selbst. Heute spricht Gott auf drei Arten zu uns. Er spricht durch Gottes Wort. Wir haben ja jetzt eine ziemlich vollständige Bibel. Die ändert sich nicht und wenn wir was ändern, dann werden wir sogar böse. Zu Recht. Dann redet Gott durch Gottes Welt, durch Wissenschaft, Geschichte. Und damit ermöglichen wir ein besseres Verständnis von, wie der Welt funktioniert und wie Gott sie erschaffen hat. Und er redet durch den Heiligen Geist. Die innere Stimme, die Führung, diese Kraft, die wir manchmal spüren. Und Paulus erklärt in Galater Kapitel 1, Versen 11 bis 18, wie er Wissen aus erster Hand direkt von Jesus erhalten hat. Die Lehre, die er von Jesus erhielt, stimmte völlig überein mit das, was Jesus über die Schriften des Alten Testamentes lehrte. Paulus blieb dem treu, was er persönlich von Jesus gelernt hatte, und er erfuhr die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es nochmal sehr bemerkenswert, dass Paulus, als er viele Jahre später zum ersten Mal mit den Jüngern zusammenkam, mit den Jüngern Jesu zusammenkam, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen waren, beim Vergleich der Zeugnisse feststellte, dass es keinen Unterschied gab zwischen dem, was sie in Jerusalem gelehrt hatten und dem, was er in Antiochie gelehrt hatte. Obwohl sie sich nicht kannten, aber beide die Worte Jesu weitergaben. Glaubst du mir nicht? Kannst du selber nachlesen. Galater Kapitel 2, Versen 1 bis 9. Damals gab es noch keine Wissenschaft oder Geschichte, wie wir sie heute kennen, so dass Paulus die Botschaft Jesu nicht in den reichhaltigen Kontext stellen konnte, den wir heute haben. Aber zum Ausgleich gab Gott Paulus Heilkräfte, um seine Botschaft zu beglaubigen. Und der Satz, den ich hier in Apostelgeschichte 19 zur Vorbereitung dieser Predigt gelesen habe, hat mich wirklich in Erstaunen versetzt. Da steht, durch Gottes Wirken vollbrachte Paulus außergewöhnliche Wunder. Sogar die Tücher der Arbeitskleider, die er getragen hatte, wurden zu den Kranken gebracht, sodass sie heilten und die bösen Geister sie verließen. Krass, oder? Wenn ich heute sagen würde, guck mal, ich habe hier eine der Tücher, die von Paulus getragen ist, dann wird er mir rauskicken. Aber es ist ein Bibeltext. Es steht in Apostelgeschichte 19. Ich habe mich wirklich gestaunt über diesen Text. Und es ist offensichtlich Gottes Wirken. Die Geschichte wurde dann durch eine Prise Humor von unserem großen Gott ergänzt. Einige umherziehende jüdische Geisterbeschwörer versuchten auch, böse Geister auszutreiben, indem sie den Namen des Herrn Jesus aussprachen. Sie sagten: Ich beschwöre euch bei Jesus, der von Paulus verkündet wird. Es waren die 7 Söhne von Skevas, einem jüdischen Hohepriester, die genau das getan haben. Aber weißt du, was diese böse Geister antworteten? Jesus kenne ich. Paulus kenne ich auch. Aber wer bist du? Ist schon ein bisschen Humor, oder? Und dann, der von dem bösen Geist besessene Mann stürzte sich auf sie, so lesen wir in die Geschichte, und griff sie mit solcher Gewalt an, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Alle jüdische und griechische Einwohner von Ephesus erfuhren von diesen Begebenheiten, die sie mit tiefer Ehrfurcht erfüllte. Alle priesen und ehrten den Namen des Herrn Jesus. Und viele neue Gläubige kamen, um sich öffentlich zu ihren Praktiken zu bekennen. Und unter ihnen, und das fand ich nochmal ganz Besonderes, unter ihnen waren auch viele, die Magie praktiziert hatten, die aber nun ihre Schriftrollen sammelten und öffentlich verbrennten. Und dann wird uns in der Geschichte nochmal spezifisch davon erzählt, wie viele Bücher das waren, wie viele Schriftrollen das waren. Als man ihren Wert berechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberstücke. Und wenn man ein Silberstück, als wenn damit ein Denker gemeint sind, also so hießen die Stücken, dann ist ein Deka, die auch nochmal genannt wird, zu dieser Zeit so ungefähr den Tageslohn eines Arbeiters. So 50.000 Arbeitslöhne war der Wert an Schriftrolle, die da verbrennt wurde. Eine Studienbibel erklärt noch dazu, dass diese erstaunliche Geldsumme, damit wird nochmal gezeigt, wie weit verbreitet die magischen Praktiken in Ephesus waren. Ephesus war offensichtlich eine der Hauptstädte der Magie und wurde hier von Paulus erreicht. Und so setzte sich das Wort des Herrn durch und fand mehr und mehr Gehör. Das ist die Geschichte in Apostelgeschichte 19. Wir sind ja nur beim Intro, weil ich wollte ja über die Epheserbrief sprechen. Im Epheserbrief schreibt Paulus an die Gemeinde mit diesem Hintergrund, die er damals aufgebaut hatte. Und der Brief an die Epheser wurde viele Jahre danach geschrieben, als Paulus im Gefängnis war. Sehr wahrscheinlich wurde Epheser geschrieben in so 62 nach Christus, ungefähr 6 bis 8 Jahre nachdem Paulus für 3 Jahre hier an der Schule von Tyrannus unterrichtet hat. Wahrscheinlich hast du aus der Geschichte gerade eben dann auch schon verstanden, Ephesus war eine große Stadt. Es war das Zentrum der Gottesdienste der Griechen und Römer. Und der Brief an die Epheser besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil, Kapiteln 1 bis 3, da erinnert uns Paulus an die Geschichte des Evangeliums. Er erklärt, wie Jesus zum Mittelpunkt der Weltgeschichte wird und aus seinem Nachfolger eine multinationale Gottesfamilie wird. Als Hintergrund sollte man wissen, hat Paulus der Brief an die Gemeinden in Galatien schon einige Jahre davor geschrieben. Und was er damals geschrieben hat, also vor dem Brief an die Epheser meine ich, ja, und was er damals geschrieben hat, dient als Fundament, als Grundstein der Brief an den Epheser jetzt. Und Paulus erklärt in seinem Galaterbrief, der erste Brief, den er geschrieben hat, auf sehr klare Art und Weise, dass die Botschaft Gottes für alle Menschen gilt. Und wie Gottes Kinder nicht unter dem jüdischen Gesetz stehen, sondern unter Gottes Gesetz stehen. Da macht er ja diesen Unterschied. Und deswegen sind wir ja als Christen, sagen wir ja, nicht alle alttestamentliche Gesetze sind auch für uns gültig. Und das ist, was Paulus im Galaterbrief schon ganz deutlich erklärt. Und darauf baut er jetzt weiter. Und das macht er dann in den ersten Teil des Epheserbriefs, Kapitel 1 bis 3. Und dann in der zweite Teil, in Kapiteln 4 bis 6, beginnt er mit dem Wort und deshalb, und dann macht er weiter. Paulus will zeigen, wie die Geschichte des Evangeliums aus dem ersten Teil jeden Bereich aus unserem eigenen Leben prägen soll. Es hat damit zu tun, wie wir persönlich unser Leben gestalten. Es handelt sich um unser Leben in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, auf die Arbeit, in der Schule oder wo auch immer wir uns befinden. Und gerne möchte ich zusammen mit euch der Brief an die Epheser ein bisschen detaillierter durchgehen. In Kapitel 1 beginnt mit einem wunderschönen Gedicht in jüdischem Stil. Paulus lobt Gott für die unglaublichen Dinge, was er in Christus getan hat. Von Ewigkeit her hat der Vater der Absicht gehabt, ein Bundesvolk zu erwählen und zu segnen. Und das ist das jüdische Volk geworden. Der Brief an die Epheser erinnert uns an den vorher geschriebenen Brief an die Galater, habe ich ja schon erklärt. Durch Jesus kann jeder in diese Familie aufgenommen werden und unsere Sünden werden zugedeckt von ihm. Jesus hat unsere Sünden vergeben. Das ist, wozu der Gnade da ist. Diese Gnade schenkt uns eine ganz andere Sichtweise, womit wir jeden Teil unseres Lebens anders verstehen können. Epheser Kapitel 1 sind wir immer noch, Vers 10 lesen wir, dass es Gottes Plan war, alles unter dem Messias wieder zu vereinen. Epheser Kapitel 1, Vers 10. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alle im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christi zu unterstellen. Wir sind eins. Der Mensch. Und es war schon immer der Plan, einem großen Bundesfamilie aus erneuten Menschen zu gründen. Dieser Plan wurde schon sichtbar, als Gott die Juden zu einer großen Familie zusammengebracht hat. Paulus spricht auch hier. Er spricht sie an als wir. In Vers 13 wechselt Paulus aber dann auf ihr. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört. Vers 13, Neues Leben Übersetzung. Durch Christus habt auch ihr nun diese Wahrheit gehört. Und damit meint er die Heiden, die Unchristlichen, sagen wir jetzt. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes wurdet ihr ihr angenommen in diese große Familie, wurdet ihr mit aufgenommen. Damit erinnert Paulus uns und auch die damals Angesprochenen an Apostelgeschichte Kapitel 2. Gottes Geist hatte Juden und Nichtjuden zu einer Familie zusammengebracht. Genauso, wie er es Abraham vor langer Zeit versprochen hatte. Und das Gedicht, wir sind ja immer noch in diesem Gedicht, endet dann in Vers 14 mit der Heilige Geist, die uns alles gibt, was Gott uns versprochen hat und dass wir alle sein Eigentum sind. Und dann lesen wir Paulus Gebet um geistliche Weisheit. Er dankt Gott für den festen Glauben an Jesus und die Liebe zu allen Gläubigen. Er betet dafür, dass seine Zuhörer nicht nur die Kraft kennen, sondern dass sie auch diese Kraft erleben dürfen, die Jesus von den Toten auferweckt hat und ihm als Oberhaupt über die ganze Welt eingesetzt hat. Und in Kapitel 2 greift er dann zwei Schlüsselgedanken auf. Zwei Schlüsselgedanken, die in diesem Gedicht schon auftauchen. Und er spricht eins von Gottes Gnade und zwei von dieser neuen multinationalen Familie Jesu. In den ersten 10 Versen erinnert er sie an die Geschichte, wie nichtjüdische Christen Jesus kennengelernt haben. Er sagt, dass sie zwar körperlich lebendig waren, aber geistlich tot. Sie waren von einer Sinnlosigkeit und Egoismus gefangen und wurden von bösen geistlichen Mächten getäuscht. Aber dann hat Gott sie in seine unglaublichen große Liebe und Gnade gerettet. Er hat all ihre Sünden vergeben. Er hat ihr Leben mit dem Leben des auferstandenen Jesus verbunden und hat sie wieder lebendig gemacht. Und jetzt können sie voller Freude entdecken, was ihre neue Berufung und Aufgabe ist. In den Versen 11 bis 22 spricht Paulus dann von dieser neuen multinationalen Familie Jesu. Sie sind jetzt also eingeladen, zu seiner neuen Familie zu gehören. Bevor die Nichtjuden Christus akzeptiert haben, waren sie Außenseiter von Gottes Bundesfamilie. Aus gutem Grund gab es eine Schutzgrenze zwischen Juden und Nichtjuden, wie aktuell wird es da. In Kapitel 2, Vers 14 schreibt Paulus dann, gute Nachricht, Christus ist es, der uns alle den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die beide trennte, und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seiner zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Epheser Kapitel 2, Vers 14. In Kapitel 3 schreibt Paulus erstaunt darüber, welche besondere Rolle ihm zugekommen worden ist. Welche Rolle hat Paulus selbst bekommen? Er hat die Rolle bekommen, diese gute Nachrichten den nichtjüdischen Menschen zu bringen. Und er schreibt zum Schluss, Kapitel 3, Vers 12, weil wir uns auf diesen Herrn verlassen, dürfen wir zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten. Und danach betete er nochmals für die Gemeinde. Und er betet dafür, dass die Christen durch Gottes Geist gestärkt werden und die Liebe, die Christus für sein Volk hat, tiefer zu erfassen und zu begreifen. Das ist das erste Teil von der Epheserbrief. Und ich hatte ja schon gesagt, dann kommt das Wort deshalb. Im zweiten Teil des Briefes vertieft Paulus die Gedanken noch einmal mehr und bezieht alles auf das persönliche Leben seiner Zuhörer. Er fordert die Zuhörer heraus und erzählt sie, wie diese Geschichte, wie diese Theorie, wie dieses Gottesgesetz, wenn man es so haben möchte, das persönliche Leben prägen soll. Er spricht von dem alltäglichen Leben von jedem einzelnen Gemeindeglied. Alle haben ihre eigenen Fähigkeiten und ihre eigenen Gaben bekommen, so sagt er das. Trotzdem sind sie alle eins. Sie sind ein Leib, das von Geist vereint ist. Sie haben einen Herr und einen Glauben. Sie haben eine Taufe und glauben an einen Gott. Die Betonung auf eins ist hier nicht umsonst. Trotzdem betont Paulus auch, dass Einheit nicht gleich Einheitlichkeit bedeutet. Und das ist eine ganz wichtige Ergänzung, glaube ich. Vor allem, wie aktuell ist das denn jetzt, nicht wahr? Auch wir merken, wie aktuell diese Aussage von Paulus in unserem Glaubensleben ist, in unserer Kirche jetzt ist. Auch und vielleicht sogar vor allem in unserer Weltkirche ist diese Betonung ist sehr wichtig. Leider gibt es mittlerweile einheitliche Methoden, die vorgeschlagen wurden für die ganze Welt, um genau auf der und der Art Evangelisation zu betreiben. Es gibt einheitliche Methoden, die weltweit für alle Pastoren gelten müssen, weil es gibt einheitliche Themen, wo wir allen das Gleiche glauben müssen. Es widerspricht aber gleichzeitig, meiner Meinung nach, die uradventistische Identität. Unsere Pioniere hatten die Freiheit, sich zu bilden. Sie wurden dazu stimuliert und ermutigt, Neues aus der Bibel zu entdecken. Wie sonst hatten wir überhaupt zu Themen gekommen wie Sabbat, wie Heiligtumslehre, Gesundheitslehre, inklusive die Speisevorschriften, so wie wir sie kennen, und vieles mehr. Wie sonst hatten wir das alles entdeckt? Wir wissen aber, dass dies schon sehr lange Spannungsfeld in der Adventgemeinde ist. Und ein sehr frühes Beispiel erleben wir schon in Oktober 1888. Es war eine der GK-Konferenzen in unserer Adventgeschichte. 1888 war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Adventismus. Zwei junge Adventtheologen, Pastoren, Jones und Wegener, präsentierten während der fast einmonatigen Konferenz die Gerechtigkeit Christi. Und dabei verzichten sie auf eine Debatte, sondern sie trugen ihre Argumente anhand einer Reihe von Bibellesungen über die Liebe Gottes vor. Die Botschaft führte zu einer Polarisierung der Kirche damals. Einige waren der Meinung, dass Jones und Wegener versuchten, die Frage des Gesetzes ganz zu umgehen und dessen Relevanz zu beseitigen, während andere die Botschaft von Herzen annahmen und eine tiefe persönliche Erweckung in ihrem Leben erlebten. Jetzt, fast 130 Jahre weiter, scheinen wir immer noch in diese Diskussion zu stecken. Es entspricht nicht dem, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser lehrt. Es gibt jedoch einige Administratoren in unserer Kirche, in unserer Weltgemeinde, die glauben, dass die Kirche nicht mehr kontrollierbar ist, wenn zu viel Pluralität und Verschiedenheit festzustellen ist in der Kirche. In weiten Teilen der Welt ist dies auch ein akzeptierter Leitungsstil. Doch gerade in den westlichen Ländern wird dadurch die Einheit der Gemeinde in Frage gestellt. Das ist nicht der Art und Weise, wie Leiter auch hier in Deutschland funktionieren. Es ist vielleicht auch gerade deswegen nicht verwunderlich, dass dies ein Thema innerhalb der Gemeinde ist. Lass uns ganz einfach, aber auch ganz ehrlich auf uns selbst als Ortsgemeinde schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber auch wir merken, als Ortsgemeinde, dass Einheit ein schwieriges Thema ist. Außerdem ist es überhaupt ein gesellschaftliches Thema. Wir reflektieren ja unsere Gesellschaft in genau diesem Thema. Es ist ein gesellschaftliches Thema, nicht die Gemeinsamkeit zu betonen, sondern genau das Gegenteil zu tun. Seit über 2 Jahrzehnten merken wir, wie der Gesellschaft immer mehr polarisiert und wie Parteien und damit dann auch Feinde entstehen. Unsere Gemeinde ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und daher sind solche Themen auch in unseren Reihen keineswegs fremd. Wir machen einfach mit, ob wir es wollen oder nicht. Paulus zeigt, dass die neue Familie Jesu aus sehr viel unterschiedlichen Mitgliedern besteht. Er argumentiert aber, dass allen durch den einen Geist ausgerüstet werden. Er ruft uns dazu auf, dass wir alle unterschiedlichen Gaben leidenschaftlich einsetzen, um einander zu dienen, zu lieben und die Gemeinde aufzubauen. Und dann verwendet er 2 wirklich großartige Vergleiche. Er sagt, dass wenn wir die Gemeinde aufbauen, dann wäre es, als ob wir ein neuer Tempel aufbauen. Das sollte doch genau uns als Adventisten sofort ansprechen mit unserer Lehre. Paulus spricht hier vom Tempel. Und zweitens vergleicht er die Gemeinde mit einer neuen Menschheit mit Jesus als Oberhaupt. Die neue Menschheit ist eine Metapher, die er in den nächsten Kapiteln immer wieder gebraucht. In Kapitel 4, Vers 17 bis 6, Vers 9, fordert er jedem Christen dazu auf, seine alte Menschheit wie ein altes Kleidungsstück auszuziehen und der neue Mensch anzuziehen, die nach Gottes Ebenbild erneut wird. Und in dem nächsten längeren Ausschnitt vergleicht er dann diese alte und neue Art des Menschseins. Also statt zu lügen, sprechen wir neue Menschen die Wahrheit. Statt Zorn köcheln zu lassen, lösen wir unsere Konflikte friedlich. Statt zu stehlen, sind neue Menschen großzügig. Statt zu lästern, ermutigen sie anderen mit ihren Worten. Statt Rache nehmen, Vergebung. Statt jeden sexuellen Impuls zu befriedigen, trainieren diese neuen Menschen Selbstbeherrschung bei körperlichen Leidenschaften. Anstatt sich zu betrinken, lassen sich neue Menschen von Gottes Geist beeinflussen. Und dann zeigt er, wie sich dieser Einfluss des Geistes auf vier Arten auswirkt. Epheser Kapitel 5, Vers 19 schreibt Paulus: Deshalb singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseren Herrn Jesus Christus. Als zweites schreibt er, die Zeichen des Geistes haben laut Paulus also mit Singen zu tun. Gemeinsam zu singen und auch alleine zu singen. Es ist schon interessant, dass Paulus als erstes an Musik und Singen denkt, wenn er aufzählt, wie die Geist im Leben von Gottes Volk wirkt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht beim Singen, aber wenn ich unter der Dusche singe, kommen meine Kinder und sagen: Papa, kannst du bitte aufhören? Wenn ich aber gemeinsam singe, klingt es viel besser. Drittens zeigt sich der Einfluss des Geistes durch Dankbarkeit in alle Dinge. Das wiederhole ich nochmal. Er zeigt der Einfluss des Geistes durch Dankbarkeit für alle Dinge. Und viertens verpflichtet der Geist die Jesus-Nachfolger, sich zu ändern, zu unterstellen und andere Menschen höher zu achten als sich selbst. Paulus vertieft diesen vierten Punkt wiederum, indem er ihn konkret auf eine christliche Ehe anwendet. Wenn eine Ehefrau Jesus nachfolgt, ist sie dazu berufen, ihren Mann zu respektieren und zu ermöglichen, dass er für sie Verantwortung übernimmt. Paulus spricht in seiner Kultur, in seiner Zeit davon, was die Rolle der Frau damals ist und war. Und wenn eine Ehefrau Jesus nachfolgt, so sagt er dann ist sie dazu berufen, ihren Mann zu respektieren und zu ermöglichen, dass er für sie die Verantwortung übernimmt. Und der Ehemann ist dazu berufen, seine Frau zu lieben. Er ist verantwortlich, seine egoistische Agenda aufzugeben und das Wohl seiner Frau über sein eigenes zu stellen. Und Paulus sagt, dass eine Ehe, die auf diese Weise gelebt wird, die Geschichte des Evangeliums erzählt. Durch sein Verhalten reflektiert der Ehemann die Liebe und die aufopfernde Hingabe von Jesus. Die Ehefrau reflektiert durch ihr Verhalten die Gemeinde, die Jesus erlaubt, sie zu lieben und zu erneuern. Paulus verwendet diese Gedanken schließlich noch auf Kindern und Eltern. So wie Sklaven und Herren an. Und am Ende des Briefes, und damit komme ich zum Schluss, am Ende des Briefes erinnert er die Christen noch an die Realität von bösen geistlichen Mächten. Diese Wesen und Mächten werden versuchen, die Einheit von Jesu Volk zu erschüttern und ihr neues Menschsein zu untergraben. Und deshalb fordert Paulus sie auf, standhaft zu bleiben und in übertragenen Sinnen eine Waffenrüstung anzulegen, die er dann in Detail beschreibt in Kapitel 6, Versen 10 bis 24. Die Waffenrüstung Christi. Und als Vorlage müssen wir dann wissen, für diese einzelnen Elemente der Rüstung gebraucht Paulus Bilder aus dem Buch Jesaja, mit denen Jesaja den messianischen König beschreibt. Als Nachfolger des Messias sollen wir jetzt die Charaktereigenschaften des Messias zu unseren eigenen machen. Weil wir doch der Körper von Jesus sind. Und ich denke, Paulus fordert Christen hier konkret heraus, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Sie sollen aktiv das Gebet, die Bibel und die Gemeinschaft nutzen, um miteinander als Nachfolger Jesu zu wachsen und zu reifen. Das ist so, wie ich der Brief an den Epheser gelesen habe. Das ist der Brief an die Epheser, und wenn ich das so kurz zusammenfasse, finde ich das echt beeindruckend. Paulus fasst hier die ganze Geschichte des Evangeliums zusammen und zeigt, wie diese Geschichte jeden Teil unserer Lebensgeschichte neu gestalten wird. Und lasst uns Gott darum beten, dass unser Gott auch in uns diese Änderung bewirkt. Amen.